Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 659 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die Lauscher aufgespannt haben, ganz herzlich. Und auch wenn das Wetter ziemlich bescheiden ist, ja. Aber wir haben ja Hoffnung, es wird Frühling, auch dieses Jahr. Ich bin sicher, ich weiß es. So, nun nach dem dummen Gequatsche fangen wir einfach mal an mit einigen Themen. In der Hauptsache geht es natürlich wieder um Computer, aber es ist auch etwas Futuristisches dabei, so ein bisschen Weltraum und Co. werde ich am Ende auch noch bringen. Aber das erste Thema hat natürlich wieder etwas mit unseren abhörenden Staaten auf dieser Welt zu tun. Ich hatte ja schon berichtet über Pegasus, dieses Abhörtool von NSO, einer israelischen Firma, mit dem es möglich ist, nahezu alles abzuhören, auszuspähen, was es so gibt. Und da gab es immer noch so ein paar Grenzen, die Apple iPhones und sowas, das war nicht so ganz so einfach und bei einigen Android-Versionen auch nicht. Aber jetzt kommt ein zweiter Spieler auf den Markt, eine kleinere Firma, die vor einigen Jahren von zwei Mitarbeitern von NSO gegründet wurde und die dann gesagt haben, wir machen da mal selbst was. Und das nennt sich Quad Dreams oder was weiß ich auch immer. Die sitzen in Zypern, müssen also ihre Produkte, wenn sie die weltweit vermarkten, vergolden wollen, muss man eigentlich sagen, nicht erst der israelischen Regierung vorlegen und sagen, hier guckst du, darf ich das oder willst du das lieber selbst behalten, sondern die sind da raus und das nutzen die natürlich auch aus. Die gehen im Grunde genommen in die gleichen Schwachstellen hinein in iMessages und fangen von dort aus an, das System, was sie befallen, auszuhorchen, aufzugraben und zu infizieren. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nichts für jeden, denn das Zeug kostet mordsviel, auch wenn die Firma, die hier aus Zypern ihre Sachen da macht, günstiger ist als vom Preis her, als das Pegasus-System. Dennoch kostet es natürlich viele, viele Zehntausende Dollar in der einfachsten Version. Ich wollte eigentlich nur sagen, auch ein iPhone ist im Grunde genommen nicht mehr sicher, das, was bisher war. Apple hat sich ja vor Jahren geweigert, die Daten herauszugeben, um ein iPhone ausspähen zu können. Die US-Regierung hat sich vergeblich bemüht. Man weiß nicht, was im Hintergrund gelaufen ist. Denn plötzlich war alles so sehr ruhig und so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber mittlerweile braucht sich keiner mehr die Mühe zu geben, sich mit Apple zu bekriegen, sondern man kauft einfach eine Software aus Zypern oder Israel und dann kann man alles auf dieser Welt, was im Moment bekannt ist, hacken, absehen, ausspähen, abhören, verändern, modifizieren, Viren reinbringen, Viren, die dann wieder weiter irgendwelche Informationen senden. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Spionagetool und es war abzusehen, dass das kommen wird. Wir werden also in Zukunft keine Sicherheit haben. Das ist ein Rennen, so ein Hase- und Igel-Rennen. Ja. Die einen machen ein neues System auf ihre Hardware, um mehr Sicherheit zu bieten. Die anderen knacken es und die anderen verbessern ihr System. So ähnlich geht's ja auch mit diesen im Prinzip guten Sachen, diese AirTags von Apple. Das ist ja keine neue Idee, was Apple da gebracht hat. Das gab es ja schon vor vielen Jahren, dass man so kleine Dongles hat, die man sich an den Schlüsselbund gehangen hat. Und die konnte man dann orten oder draufdrücken und dann hat das Telefon geplatzt, damit man das wiederfinden konnte. Wenn beides weg war, Schlüsselbund und Telefon, hatte man ein Problem. So, und Apple hat es dann wie üblich und von Apple zu erwarten perfektioniert, verbessert und super gut und teuer gemacht. Aber diese AirTags, die man aus der Ferne orten kann, die wurden dann von Lumpenpack, auf dieser Welt, auch das war zu erwarten, benutzt, um irgendwelche Gepäckstücke zu markieren, um Autos zu markieren oder sonst was. Also ein teures Auto steht irgendwo, was weiß ich, vor der Spielbank. Dann wird so ein AirTag daran genagelt, versteckt mit einem Superkleber. Und dann kann man abends dann gucken, wo ist er denn hingefahren, wo wohnt er denn? Wer so ein Auto hat, der hat bestimmt auch Geld zu Hause oder Wertgegenstände. Das sind natürlich dann Banden gewesen, die diese Technologie ausgenutzt haben. Aber jede Technologie wird ja mehr oder weniger ausgenutzt. Hat Apple gesagt, okay, da ist ja ganz einfach. Dann bauen wir da so einen kleinen Piepser ein. Und wenn das Teil sich jetzt zu weit von meinem iPhone entfernt hat, dann fängt das an zu piepsen. Und da kann jeder hören, plötzlich piepst meine Tasche. Warum piepst denn meine Tasche? Und wenn er nachguckt, dann sieht er, da ist irgendein so ein kleiner Tracker eben von irgendjemand in die Tasche gesteckt worden und den kann er rausholen und kann kräftig drauftreten. Jetzt gibt es von einigen Plattformen, nicht nur von eBay, sondern auch von einigen anderen Angebote, da haben findige Lumpen diese Tags verändert. Die haben da einfach von außen reingebohrt an eine Stelle, wo der Piepser dann anschließend so weit zerstört wurde, dass er nicht mehr piepsen kann. So, und verkaufen die jetzt für den doppelten Preis. Mit dem Hinweis darauf, das kannst du jetzt deiner Katze umbinden und da wird die nicht mehr gestört, wenn du die suchst oder so etwas. Naja, kann man dran fühlen. Gut, es wird aber gemacht und das Gleiche geht natürlich auch auf Android-Basis. Das ist auch überhaupt kein Problem und die Taxis sind recht genau. Die haben also die Möglichkeit, dass man sehr genau orten kann, wo er sich befindet. Und das Teil, wo er dran genagelt worden ist, dann natürlich auch. Immer wieder bekomme ich Fragen nach 5G. Als wenn ich nun wüsste, ob irgendwelche Leute in 20 Jahren an 5G, also diesem neuen Mobilfunkstandard, erkrankt worden sind. Kann ich heute noch nicht wissen. Glaube ich auch nicht daran. Denn wenn ich mir die Strahlungsbilder ansehe und die Antennen und so weiter, muss ich sagen, also es ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Aber es gibt immer wieder neue Gutachten. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wer die Gutachten in Auftrag gibt, also bezahlt. Da kann man schon so in etwa abschätzen, was als Ergebnis rauskommt. Und dann wird man, wenn man ein solches Gutachten bezahlt hat und es fällt dann dem eigenen Verständnis zugetan aus, natürlich das wieder als Argument verwenden. Die Frequenzbänder, die von 5G genutzt werden, das ist im Millimeterbereich. Oder vielleicht besser verständlich von etwa 30 Gigahertz bis 100 Gigahertz. Da kann man nicht genau sagen, was passiert. Natürlich, jede Strahlung, wenn sie zu stark wird, schädigt unsere Zellen, nicht nur unsere, auch Pflanzen und Tiere und so weiter. Aber die Diskussion, die ist ja, naja, ich glaube, von unseren Regierungen wird sie insgesamt nicht allzu ernsthaft betrieben, weil wenn man jetzt herausfinden würde, dass 5G-Strahlung Schaden an uns Menschen oder überhaupt an Zellen hervorrufen würde, was würde denn dann passieren? Abschalten? Okay, dann kommen wieder die Sache mit Arbeitsplätzen, Industrie bricht zusammen, geht nicht und Autos und Entwicklung und Technik und alles Mögliche. Jetzt haben wir nicht nur die Leute, die auf dem komischen Pferd reiten, dass sie, wenn sie geimpft werden, irgendwelche kleinen Roboter in die Adern gespritzt bekommen, sondern dass die auch per 5G dann aktiviert werden und irgendwas in unserem Körper tun, dass wir also wie Zombies rumlaufen oder so. Die mal ganz außen vor gelassen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die befürchten, dass die 5G-Strahlung möglicherweise auch Ursache für Krebskrankheiten sein kann. Und da gibt es sehr, sehr viele Leute. Ich meine, das kann man ja auch nicht einfach so von der Hand tun. Wir wissen ja, dass intensive Strahlung dafür Ursache sein kann. Sie kann auch helfen, den zu bekämpfen, den Krebs, aber umgekehrt auch auslösen. Seit, glaube 2011 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung, die IARC, immer wieder neue Gutachten in Auftrag gegeben. Und jetzt haben sie die elektromagnetischen Wellen allgemein auf die Liste der wahrscheinlich krebserregenden Stoffe gesetzt. So, und das sind also nicht nur 5G, sondern das sind auch eine ganze Menge andere Strahlung, die wir haben. Unsere Mobiltelefone, unsere Funkgeräte, unsere Polizei und Feuerwehr mit ihren Funkgeräten. Und aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Radio, Fernsehen, alles Mögliche. Wenn man sich jetzt mal ansieht, was diese IARC noch auf die Liste der wahrscheinlich krebserregenden Stoffe gesetzt hat, muss man dann, glaube ich, ein bisschen länger darüber nachdenken. Unter anderem stehen da auch die Aloe Vera Blätter mit auf dieser Liste. Genauso wie asiatisch eingelegtes Gemüse, das, was sie ja traditionell seit Jahrhunderten machen. Und die sind mit in ihrer Einstufung auf der gleichen Gruppe wie die elektromagnetische Strahlung. Das ist die Gruppe 2b, wenn sich dafür jemand interessiert. Also man muss dann schon sagen, also wenn diese Blätterchen da, die für was weiß ich was alles genutzt werden, auf dem gleichen Level sind wie elektromagnetische Strahlung, naja, vielleicht muss man es dann nicht ganz so befürchten, dass man durch ein Mobiltelefon krank wird. Der allgemeine wissenschaftliche Konsens geht aber davon aus und auch von ernsthaften, ehrlichen Wissenschaftlern, die nicht von irgendeiner Interessengruppe bezahlt werden, dass Mobilfunk nicht schädlich ist. Also nicht das Telefon 8 Stunden am Tag an die Birne halten, das ist ja was ganz anderes. Sondern wenn man es normal nutzt, wenn man es vielleicht mit einer Freisprecheinrichtung nutzt oder so, dann sollte man sicher sein können, dass da kein dauerhafter Schaden entsteht. Tja, es ist so eine Geschichte. Also ich habe am Anfang erzählt von Pegasus. Es gibt ja ganz andere Möglichkeiten. Also die Cookies und so weiter können wir mittlerweile verbieten. Wir können also Tracker finden und suchen. Aber es gibt immer und immer und immer wieder Möglichkeiten, wie die für mich Sauwerbeindustrie versucht, unsere Interessen auszuspähen, um uns dann irgendwelchen Kram aufschwatzen zu können oder zu wollen. Bei mir können sie es nicht, was ich gar nicht brauche, aber die holen sich das Geld dafür. Eine der neuesten Sachen, die jetzt doch ruchbar geworden sind, dass man tatsächlich einen Rechner aufgrund seiner Grafikeinheit erkennen kann. Das heißt also, alles, was damit Grafik zu tun hat, ist ein, naja, eigentlich so wie ein Fingerabdruck eines Menschen, unverwechselbares Merkmal, was man von außen über den Browser, der auf meinem Rechner läuft, und eventuell andere Tore wiedererkennen kann. Ein Forschungsverbund aus, es waren israelische, die sind ja immer mit vorne in der Forschung dabei, australischen und französischen Universitäten, die haben jetzt bewiesen, dass diese Grafikeinheit in Rechnern sich eindeutig wiedererkennen lässt. Die Technologie nennt sich Drone Apart und das kann man über gängige Browser, über die Grafik-API WebGL problemlos durchführen. Man kann diese Grafikberechnung laufen lassen, protokolliert dann einfach mit einem Skript Parameter und die Anzahl der Shaderkerne, die Taktfrequenz, die benötigte Zeit zum Rendern und so weiter und kann aus diesen Parametern, es ist also nicht nur ich erkenne dich wieder, sondern auch das Erkennen, wie verhält sich diese Grafikkarte oder dieses Grafiksystem und kann daraus dann innerhalb von wenigen Sekunden erkennen, was hatten das Ding jetzt für Merkmale und die trägt man in eine Tabelle ein. Und dann wird die in eine Datenbank geschoben und dann kann man jederzeit einfach die Datenbank fragen, kennst du den Rechner schon, kennst du das System schon, bei dem diese Merkmale schon mal ausgelesen wurden. Damit wird also die Technologie, mit der unsere Systeme im Netzwerk, im weltweiten Netz wiedererkennbar werden, noch klarer, noch deutlicher, noch schneller zu erkennen sind. Ich habe ja letztens schon mal darüber berichtet, dass es Untersuchungen gibt, welche Android-Versionen gekoppelt mit welcher Hardware welche Informationen ohne unser Wissen, ohne uns zu fragen, herausgeben. Das hat mich ein bisschen erschüttert, was ich da alles so gesehen und gelesen habe. Und ich habe mal darüber nachgedacht, es ist für mich an der Zeit, mich von Google zu verabschieden. Naja, ich bin ja eigentlich fast weg. Ich habe allen Google-Scheiß auf meinem Telefon längst gecancelt. Aber es gibt ja auch noch Dienste, die laufen ungefragt im Hintergrund immer weiter und weiter und weiter. So, und ich will nicht, dass irgendwelche Aktivitäten von mir, wann ich wo gewesen bin, wie lange, warum, wo ich was im Internet gesucht habe oder nicht. Ich will nicht, dass diese Informationen an Facebook, mit dem ich nichts zu tun habe, oder an Microsoft, mit dem ich nichts zu tun habe, weitergegeben werden. Aber es wird gemacht. Also, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört. Android ohne Google geht. Es gibt verschiedene Systeme dafür, die man aufspielen kann. Es gibt auch Telefone und Systeme, die man ohne das Telefon routen zu müssen installieren kann. Problem ist natürlich, wenn ich dann sowas habe, dann komme ich nicht mehr an diesen Spieleladen, an Play Store von Google ran. Gut, ich brauche nicht, aber es gibt ja viele Leute, die jetzt ja mehr oder weniger davon abhängig sind und alles von Google herunterladen, auch die ganzen verwanzten und verwirrten und was weiß ich was, ja, verwirzen und verwirrten, also ist ein Unterschied. Programme, Applikationen genannt, die woanders schwer zu bekommen sind. Aber dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Also F-Droid zum Beispiel kann ich nur empfehlen. F-Droid hat zwar nur bescheidene, ich glaube 4000 Applikationen etwa zur Verfügung, aber wer sich damit bescheiden kann, der ist relativ sicher. Es gibt aber auch zum Beispiel den Aurora Store. Das ist so ein Teil, der greift von hinten auf die Sachen im Play Store zu, ohne dass man selbst sich anmelden muss oder so etwas. Es gibt dann natürlich Applikationen, wenn man die hat, die verlangen, zwingen Google-Dienste auf dem eigenen Telefon. Sonst geht es nicht. Aber da kommt aus Saarbrücken das Micro-G. Micro-G, G steht vielleicht für Google, das ist von Marvin Wiesfeld. Wenn man Micro-G auf seinen nicht gegoogelten Android-Betriebssystem installiert, dann guckt das, und sobald eine Applikation auf irgendeinen Google-Dienst zugreifen will, ersetzt Micro-G die Antwort von Google. Und das macht es mehr, ja, nicht mehr oder weniger, das macht es intelligent auf unterschiedliche Art und Weise. Die Applikation merkt also überhaupt nicht, was tatsächlich hier passiert, sondern sie bekommt eine Antwort so, als könne sie auf Google-Dienste zugreifen. Wenn sie zum Beispiel irgendwelche Informationen haben will, Kartendaten oder so etwas, leitet sie das um. Das, was normalerweise von Google Maps geholt würde, wird dann aus dem OpenStreetMap geholt und so weiter. Und einige Sachen, die einfach nur dazu da sind, zu gucken, ob die Applikation tatsächlich Zugriff hat, ob Google tatsächlich das Telefon beherrscht, dann wird die Applikation eben belogen und ist zufrieden. Alternative Betriebssysteme, was ich eben sagte, da gibt es Lineage OS, da gibt es Calyx OS, da gibt es Graphene OS. Da gibt es Replikant zum Beispiel. Und da gibt es E und es gibt EOS. So, und dieses EOS, Das habe ich mir mal näher angesehen. Ich habe mir dazu auch ein Telefon gekauft, ein bestimmtes, habe den Kram da mal draufgenagelt und mal geguckt, wie fühlt es sich an, wie sieht es aus, was kann ich machen, habe ich irgendwelche Einschränkungen. EOS aus dem Grund, weil das die wenigsten Informationen nach draußen gibt. Also das kommuniziert nicht laufend mit irgendeinem Hersteller oder sonst etwas und sagt, hier, ich bin noch da oder ich will dies oder ich will das oder jetzt wurde das gemacht. Nein, EOS hält einfach das Maul. EOS ist mein Freund und nicht der Freund der Werbeindustrie. So, und das werde ich dann im nächsten Video, Samstag ist erstmal, glaube ich, Thomas dran und die Woche darauf, die zwei Wochen später, denke ich, ist es soweit, dass wir das bringen können. Es sollte sich jeder ansehen. Natürlich ist es ein Rückschritt aus dem bequemen, schönen Google-Bett. Und das hat aber durchsichtige Zudecken, besteht aus durchsichtigem Holz und hat eine durchsichtige Matratze. Ich bin von allen Seiten sichtbar, ohne dass es mir jemand sagt. Ich bin im Grunde genommen ein Blinder, der in diesem Bett liegt. So, und das wollte ich absolut nicht mehr. Und dazu bin ich auch bereit, ein paar Nachteile eventuell in Kauf zu nehmen. Ich werde künftig nicht mehr geträgt. Ich muss künftig nicht mehr mein Telefon ausschalten, wenn ich unterwegs bin, weil ich nicht weiß, wer was, welche Informationen wo bekommt. So, und um das mal zu zeigen, einmal, wie macht man es? Es ist relativ einfach, aber es ist nicht einfach. Und dann, wie funktioniert es? Es funktioniert gut, aber nicht perfekt. Aber das funktioniert bei den überwachten Systemen auch nicht perfekt. Und es ist kostenlos, aber es ist nicht umsonst. Und ich habe einen riesen Vorteil und habe die Sicherheit, ich kann mein Dattelteil neben mir liegen lassen, ich brauche es nicht auszuschalten, es wird nicht überwacht. Und solange ich nicht irgendein Original Google Krempel da drauf installiere, nachträglich dann, nachdem ich das EOS drauf habe, bin ich und fühle ich mich sicher. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, plötzlich diese Monsterkrake los zu sein, die ja, die Daten dann an allen, an jeden verkauft, der nicht schnell genug weglaufen kann. Ja, es ist schon merkwürdig, dass man auf dieser Welt zu solchen ja, Klimmzügen greifen muss und immer mit dem Gefühl, als würde man was Böses tun, dass man jetzt diese Monsterkrake da ausschließt. Aber ich kaufe meine Hardware und dem Hersteller gehört die nicht mehr. Ich habe sie gekauft. Ob ich mit dem Hammer draufschlage oder ob ich ein anderes Betriebssystem draufbringe, das ist meine Sache. Das geht niemand etwas an, auch dem Staat noch nicht. Warte mal 20 Jahre ab, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Ich bringe ein Betriebssystem drauf, was ich will. Und eins, von dem ich sicher sein kann, so sicher wie ich sein kann, dass es eben mich nicht verrät. So, und dann kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, guck mal da, die laufen da alle rum, die werden alle überwacht, die sind jederzeit durchsichtig, ich nicht. Ist doch schön. So, jetzt wird's haarig. Also, wer sich nicht für, na, nicht Esoterik, aber nicht für SIG im Grenzbereich interessiert, der kann eigentlich jetzt nach Hause gehen. Wenn jemand schon mal was von Casimir-Effekt und Casimir-Hohlraum mit Cäsar geschrieben gehört hat, dann ist es gut. Wenn nicht, sollte er einfach mal bei Wikipedia nach dem Casimir-Effekt suchen. Darum geht es im Moment. Man hat also analysiert von der DARPA, andere sagen DARPA dazu, dass ein Projekt zur Bewertung einer möglichen Struktur der in einem Casimir-Hohlraum vorhandenen Energiedichte. Vergesst es wieder, ich erzähle weiter. So, das wird also von einem dynamischen Vakuummodell so vorhergesagt und es sollte nun untersucht werden, wie die Struktur in einem Mikro- oder Nanobereich tatsächlich aussieht. Es geht um eine negative Energiedichteverteilung. Die wird nämlich von der Theorie vorhergesagt. Und das wollte man jetzt mal gucken, ob man das überhaupt nachvollziehen kann, diese Theorie, ob man die irgendwo in der Praxis beweisen kann. Und es gibt da Anforderungen an die Alcubierre-Metrik. Das ist eine fiktive Geometrie, die als Teil dieser Arbeit angesetzt wurde. Und es besteht aus einer Casimir-Kavität mit parallelen Platten. Die haben Leiter angebracht innen. Und entlang der Mittelebene dieser Kavität kann ein vorübergehendes elektrisches Feld erkannt werden, welches in einem Vakuumpolarisation entsteht. Und davon nimmt man an, dass sie entlang der Mittelebene des Hohlraums auftritt. Eine analytische Technik namens Wöhrlein Numerik wurde dafür angepasst, um die Vakuumreaktion auf die benutzerdefinierte Casimir-Kavität numerisch bewerten zu können. Und es wurde beobachtet, dass diese Analyseergebnisse eine zweidimensionale Darstellung der Energiedichteanforderungen für die Alcubierre-Warp-Metrik. So, danach hat man dann ein Modell entwickelt, in dem man eine 1 Mikrometer große Kugel in einen 4 Mikrometer durchmessenden Zylinder gebracht hat und hat dann versucht zu analysieren, wie sich dieses Feld in eine dreidimensionale Casimir-Energiedichte einfügt. So, und jetzt hat man bei der Verformung des Feldes in dem Versuch etwas feststellen können, dass man damit winzige Signaturen messen konnte. So, und da man jetzt diese Signatur, dieses Feld, eigentlich diesen Raum mit der negativen Energiedichte nachweisen konnte, vermutet man auch, dass man mit diesem Phänomen die erste Veranschaulichung, den ersten Beweis für eine echte, wirkliche Warpblase gefunden hat. Also winzig, winzig, winzig klein. Aber wenn das wahr ist, wäre der Beweis erbracht, dass man tatsächlich eine solche Warpblase erzeugen könnte. Vielleicht irgendwann einmal sogar so groß, dass wir Menschen mit unseren Raumschiffen in dem Inneren einer solchen Blase durch das Universum reisen können. Aber da wird es wahrscheinlich noch viel, viel, viel Zeit vergehen, bis es soweit ist. Und gleich noch hinterher neue Überlegungen zu einer alten Theorie. Und zwar gibt es schon seit Anfang der 1960er Jahre die Überlegung zu einem Bussard-Triebwerk. Das ist ein Triebwerk, um ein Raumschiff oder wie auch immer man so ein Gefährt nennen soll, anzutreiben. Und zwar, dass man damit im Grunde genommen durch die gesamte Galaxis fliegen könnte. Und ich glaube 1969 war es, als John F. Fichtbeck damit die ersten Überlegungen und Berechnungen durchgeführt hat. Und er war also der Meinung, das würde funktionieren. Jetzt gibt es eine neue Studie dazu. Und zwar Peter Schattenschneider von der TU Wien und Albert Jackson von Triton Systems in Houston haben jetzt berechnet, was es damit auf sich hat, ob das möglich ist oder wenn ja nicht. Also ein Bussard-Triebwerk, das ist so eine Art wie so ein Düsentriebwerk, aber eben ohne Luft, sondern das ist mit einem Fusionsreaktor ausgestattet und stößt die Gase mit hoher Geschwindigkeit aus. Der Treibstoff soll während des Fluges eingesammelt werden. Und da ja in der Galaxis zum größten Teil Wasserstoffgas, in sehr, sehr dünn natürlich, vorherrscht, kann es während des Fluges aufgesammelt werden und mit Kernfusion dann anschließend wieder als Antrieb verwendet werden. Fishback hat damals vorgeschlagen, dass man das mit Magnetfeldern tun sollte. Allerdings zeigt man jetzt, dass das Prinzip eigentlich funktioniert, aber nur mit einem sehr großen Antrieb. Und man muss auch einen Fusionsreaktor haben, der ja mit einem irrsinnigen hohen Wirkungsgrad arbeitet. Aber selbst dann gibt es jede Menge Einschränkungen. Man muss dafür nicht die Lichtgeschwindigkeit überschreiten. Denn nach der Lorentz-Transformation ist es so, umso mehr man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, umso größer ist die Differenz im Zeitablauf zwischen einem ruhenden, relativ ruhenden Beobachter und dem Raumschiff, welches fliegen soll. Das heißt also, man muss dann für ein Lichtjahr nicht ein Jahr fliegen, sondern viel weniger. Also wenn ich auf der Erde zurückbleibe und das Raumschiff entfernt sich von der Erde, dann ist es so, dass der Lorentz-Faktor immer größer wird, je mehr sich das Raumschiff der Lichtgeschwindigkeit annähert. Dieser Lorentz-Faktor, das ist der Hendrik Lorentz gewesen, der hat das Relativitätsprinzip und die Veränderung von Zeit und Raum mathematisch aufgearbeitet und hat dann Maxwells Gleichung und Albert Einstein auch später eingearbeitet in die Elektrodynamik bewegter Körper. So, und das ist heute noch gültig und auch bewiesen. Wenn man also jetzt mit einem solchen Bussard-Triebwerk durch die Galaxis fliegt, kann man theoretisch bis zu einem Faktor 5000 kommen. Das heißt also, ich fliege einen Tag und es sind 5000 Tage bei dem ruhenden Beobachter vergangen. Ich könnte also theoretisch mit dem Faktor 5000, andere gehen davon aus, bei 5000 wäre also zum Beispiel die Milchstraße innerhalb von 20 Jahren durchquerbar für mich. Andere gehen davon aus, dass man diesen Faktor noch erhöhen könnte. Ja, von der Theorie her ist alles gut. Nur in der Praxis muss ich dann natürlich einen Sammeltrichter, einen Magnettrichter haben, um das Gas einzusammeln, welches ich für den Antrieb benötige. Dieser Magnettrichter müsste eine Länge von 200 Kilometern haben und einen Durchmesser von 2 Kilometer. Und damit kann man dann während des Fluges Material für einen Schub von etwa 13 Meganewton einsammeln. Die Magnetspulen zum Erzeugen dieser dafür notwendigen starken Magnetfelder, die können nicht nur aus elektrischen Leitern bestehen, sondern die brauchen Stützmaterial, um zu verhindern, dass diese Spulen auseinandergedrückt werden durch diese starken Magnetfelder. Und das Stützmaterial braucht wesentlich mehr Masse als die Spulen selbst. All diese Sachen, diese Riesenmenge an Stützmaterial, diese Riesenspulen und alles, was da für diese Theorie notwendig ist, um sie in die Praxis umzusetzen. Die waren bei den Berechnungen noch gar nicht dabei. Dieser theoretische Faktor von 5000, der ist mit den heutigen Materialien noch gar nicht zu erreichen. Das ist noch gar nicht denkbar. Notwendig wäre dafür auch 99,9996% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Und es ist eine Theorie, die sich bei genauem Nachdenken nicht realisieren lässt mit heute verfügbaren Materialien, mit heute verfügbaren Antriebskonzepten und so weiter. Wenn irgendwann doch einmal der Mensch es schaffen sollte, ein solches Raumschiff zu konstruieren, wenn er dann doch in 20 Jahren mal quer durch unser Sonnensystem rasen könnte, und wieder zurück. Dann müsste man sich nur darüber im Klaren werden, dass dieser Faktor 5000 natürlich auch für die Erde gilt. Also 20 Jahre hin, 20 Jahre zurück sind 40 Jahre mal 5000. Das wäre die Zeit, die in der Zwischenzeit auf der Erde vergangen wäre. Ich denke, da hätten durch modernere, neuere Technologien nachfolgende Generationen, und davon sind ja dann genug da gewesen, sicherlich diesen Antrieb, dieses Raumschiff und diesen Reisenden mehrfach überholt und vielleicht sogar wieder zurückgebracht mit anderen Antriebskonzepten. Ja, wir sollten also natürlich weiter darüber nachdenken, was machbar und was möglich ist. Aber in unserer Einstein-Blase des Denkens und der Physik, in der wir uns befinden, scheint es nicht möglich zu sein, schneller als das Licht von einem Ort zum anderen zu kommen. Aber es ist ja nur unsere Einstein-Blase. Möglicherweise sind ja außerhalb andere Realitäten mit anderen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir nur nicht erkennen können, die wir nicht wahrnehmen. Irgendwann wird der Mensch, sofern er sich nicht gegenseitig umgebracht hat, so wie es jetzt wieder droht, vielleicht in der Lage sein, mittels Technologien, die weit weg von unseren heutigen denkbaren, von unseren heutigen Vorstellungen sind, doch die Lichtgeschwindigkeit ad absurdum führen. So, das soll's für heute gewesen sein. Mal so ein kleiner Blick in eine fantastische Zukunft. Mal sehen, ob sie uns einholt oder auch nicht. Und jetzt warten wir erstmal ganz in Ruhe ab, wie in einem Monat sich die Infektionen verbreitet oder reduziert haben. Das Letztere wäre mir am liebsten. Und was unsere neuen Bundesknallköpfe bis dahin ausgekaspert haben, jede Woche eine andere Sau durchs Dorf treiben. Aber ich meine, die haben ja auf der anderen Seite genug zu tun. Und eins muss man sagen, Lauterbach ist konsequent mit Sach- und Fachverstand und Konsequenz. Er setzt sich durch, setzt seinen Weg fort. Und ich denke, nachdem die Sache zu Ende ist, kann man dann beurteilen, ob er es besser gemacht hat als sein Vorgänger. Aber naja, von der Sache her, so vom Gefühl her, meine ich, viel schlechter kann man es ja nicht machen. Das war's für heute. Schaut mal in den Shop hinein, den gibt es immer noch, zum Glück. Und da gibt es immer noch schöne Geschenke für den einen oder anderen oder Andenken oder was weiß ich auch immer. Und denkt bitte daran, wir finanzieren uns von Spenden und nicht durch geheime, versteckte Zuwendungen aus Industrie und Handel, sondern lediglich von unseren Zuhörern und unseren Zuschauern. Und so soll es auch bleiben. Vielen Dank, bis dann, bleibt gesund und fröhlich und munter. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.